Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Religionen unterliegen im Laufe ihrer Geschichte einem Wandel. So verändern sich zum Beispiel immer wieder auch die theologischen Vorstellungen im Christentum, Judentum und im Islam. Doch wie genau geht Wandel innerhalb der monotheistischen Religionen vonstatten? Mit dieser Frage beschäftigen sich zurzeit Wissenschaftler auf einer Fachtagung in Münster. Ich habe vorab mit der katholischen Theologin Judith Könemann gesprochen. Sie ist am Exzellenzcluster Religion und Politik tätig. Das Cluster hatte zu der Tagung eingeladen. Frau Könemann, Religionen wirken oftmals statisch. Man bekommt den Eindruck, dass Veränderungen kaum möglich sind. Doch der Eindruck täuscht. Inwiefern unterliegen Religionen einem Wandel?
Also wir sehen in den Religionen, oder das ist auch unsere Vermutung, dass unter diesem Bild, das Sie gerade beschrieben haben, dieses eher unveränderlichen Kerns, um den vielleicht noch eine äußere Schale liegt, die irgendwie wandelbar ist, keinerlei Veränderung möglich ist, sieht man einfach, dass bei genauerer Hinsicht das so ganz genau nicht stimmt und sich Religionen, und ich spreche jetzt mal vornehmlich fürs Christentum, weil das für mich als katholische Theologin die Religion ist, die mein Hauptbezugspunkt ist, dass auch innerhalb der christlichen Religion sich Veränderungen vollzogen haben in der Geschichte und auch nach wie vor sich vollziehen.
Inwiefern betrifft das Veränderungsprozesse, die innerhalb der Religion stattfinden? Also inwiefern kann die Religion sich auch wandeln durch innerreligiöse Prozesse?
Es gibt Veränderungsprozesse auf doktrinaler Ebene, also auf der Ebene der Lehre. Es gibt aber auch Veränderungsprozesse, die sich auf der Ebene, wie wir eher soziologisch sagen, der Sozialgestalt, also der Vergemeinschaftungsformen, also wie lebt eine Religion eben auch ihre Lehre, vollziehen und dass beides sogar auch noch ineinander greift. Also die Veränderungsprozesse von Lehre und Vergemeinschaftungsform sich wechselseitig beeinflussen. Ich mache das am Beispiel der katholischen Kirche vielleicht deutlich. Wir haben erhebliche Wandlungs- und Veränderungsprozesse unter dem Dach der sogenannten Pfarrei, die wir historisch beobachten können über viele Jahrhunderte hinweg, aber die dann gerade im 20. Jahrhundert nochmal darin kulminieren, dass die Pfarrei sich nicht mehr eher als eine Ansammlung von einzelnen Gläubigen versteht, die sozusagen die Sakramentenspendung durch den Priester empfangen, sondern ein beziehungsorientiertes Moment hineinkommt, Glaube als Miteinander verstanden wird, der beziehungsorientiert gelebt wird. Und das ist ein Prozess, der dann wieder theologisch gedeutet wird. Das Christentum ist eine Gemeinschaftsreligion beispielsweise. Es ist aber auch ein Prozess, dem theologische Deutungen sozusagen in diesem Falle ein bisschen vorausliegen durch das Zweite Vatikanum, das die Gläubigen als Subjekte anerkannt hat und nicht mehr als Objekte der Seelsorgenden, die zu beseelsorgenden Objekte, sag ich mal, betrachtet hat.
Inwiefern können auch Gläubige selber Veränderungsprozesse anstoßen?
Ja, das kann man sehr schön zeigen an dem, was ich gerade beschrieben habe. Also ich habe ja gerade gesagt, das Zweite Vatikanum hat sozusagen den Subjektstatus des Individuums, des Gläubigen bestärkt und dieses beziehungsorientierte Moment von Gemeinde dann nach sich gezogen, als einen nachlaufenden Prozess, insbesondere jetzt in den deutschsprachigen Ländern. Dem vorausläuft zu Ende des 19. und 20. Jahrhunderts drei Bewegungen, die explizite Laienbewegungen sind, also gläubige Laien, die liturgische Bewegung, die Jugendbewegung und die Bibelbewegung. Und das sind Bewegungen, wo Gläubige gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr ausschließlich vom Seelsorger beseelsorgt werden, wir wollen unseren Glauben selber verstehen. Wir wollen aktiv die Liturgie mitfeiern in der Liturgiebewegung, eine Bewegung um Romano Guardini herum. Wir wollen aber auch selber die Bibel lesen, was ja jetzt in der katholischen Kirche eher selten der Fall war zu dieser Zeit. Das wollen wir selber tun. Und das sind Prozesse, die dann über die Zeit hinweg gewirkt haben und sozusagen dann Niederschlag fanden seit dem Vatikan, in dem sie da aufgenommen worden sind.
Nun befinden sich ja Religionen nicht im luftleeren Raum. Sie entfalten sich in einer bestimmten Zeit unter bestimmten historischen und gesellschaftlichen Bedingungen. Inwiefern wird die Religion, auch andere Religionen, nicht nur das Christentum, der Islam, das Judentum, von der Gesellschaft verändert?
Also Religionen gibt es ja immer nur historisch konkret. Und historisch konkret befinden sie sich auch immer an einem Ort. Das heißt, sie sind immer kontextualisiert, sie sind beeinflusst von den Gesellschaften, in denen sie sich befinden, von den kulturellen Bedingungen, von den sozialen Bedingungen, von den politischen Bedingungen etc. Und es kommt natürlich zu einem wechselseitigen Beeinflussungsprozess, insofern die sozialen, kulturellen, politischen und so weiter Bedingungen Religionen beeinflussen und Religionen aber auch wiederum Gesellschaft beeinflussen. Beim Islam kennen wir ja diese Diskussion, wie verändert sich oder wie muss sich auch der Islam verändern, wenn denn jetzt so viele Muslime in deutschsprachigen oder in westeuropäischen Ländern leben, hat das nicht auch Folgen sozusagen für den Islam als Islam? Also gibt es Veränderungen im Verständnis des Korans, eher weg von einer Verbalinspiration zu einem hermeneutischen Verständnis des Korans und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt als Beispiel anführen für solche Prozesse, wo Religionen sich auch, ich sag jetzt mal, weiterentwickeln.
Sie haben jetzt gesagt, es ist ein wechselseitiges Verhältnis, ja. Wechselseitiger Veränderungsprozess. Inwiefern beeinflusst denn dann umgekehrt gefragt die Religion die Gesellschaft?
Also das kann man auch nochmal on the long run historisch vielleicht am einfachsten am Subjektgedanken klar machen, weil daran wird auch die wechselseitige Beeinflussung nochmal deutlich. Wir können in der jüdisch-christlichen Tradition, das wurde natürlich nicht Subjekt genannt, aber sozusagen die Einmaligkeit des Menschen, die Gottebenbildlichkeit gehört zum Diktum der jüdisch-christlichen Tradition. Und damit haben wir eine Tradition, die sozusagen dem Einzelnen doch hohes Gewicht zumisst. Dieser Subjektgedanke, würde ich sagen, hat einen Niederschlag auch in gesellschaftlichen Entwicklungen gefunden. Gleichzeitig haben wir dann mit der Aufklärung und vorauslaufenden Entwicklungen auch da wiederum eine Stärkung des Subjektgedankens auf philosophischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene. Und beides läuft im Grunde genommen zusammen zu einer wechselseitigen Beeinflussung. Wenn wir dann ins 20. Jahrhundert kommen, können wir sagen, die beschleunigten Veränderungsprozesse, die wir jetzt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beobachten können, die ja das Individuum nochmal mit allen Individualisierungsprozessen nochmal in einem viel höheren Maße in den Mittelpunkt stellen, dann wird davon jetzt wiederum die Religion beeinflusst.
Inwiefern?
Das könnte ich nochmal an dem Beispiel der Vergemeinschaftungsform, der Pfarrei oder der Gemeinde deutlich machen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben diesen Veränderungsprozess hin zu einem beziehungsorientierten Miteinander. Das stellt hohe Ansprüche an Verbindlichkeit, an die Örtlichkeit, also meine Gemeinde hier vor Ort und so weiter und so fort. Wir haben jetzt aber Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, die heißen, ich will mich gar nicht so lange binden. Wir haben Erosionsprozesse des Christlichen, also wir haben Säkularisierungsprozesse etc., die da jetzt dazu führen, dass dieses Modell eines ganz engen, fast familialen Zusammenhangs aufbrechen, weil man feststellt, die Bedürfnisse der Menschen oder der Gläubigen sind ganz andere.
Inwiefern sind denn solche Veränderungsprozesse innerhalb der Religion, aber auch in Bezug auf Gesellschaft, mit Konflikten verbunden?
Also die Auseinandersetzung um die Frage, wie der Islam auszusehen hat, ist, glaube ich, keine, die ohne Konflikte, auch innerhalb des Islams oder mindestens ohne Debatten abgeht. Für das Christentum kann ich sagen, komme ich nochmal auf mein Beispiel zurück, wir haben jetzt mit den Pfarreifusionen einen Prozess, der eindeutig von oben, von den Bistumsleitungen verordnet wird. Das heißt, es werden viele sogenannte Pfarrgemeinde zusammengeschlossen zu großen pastoralen Räumen. Das ist in den Diözesen ein hochkonfliktiver Prozess, weil an dieser Stelle sind die Bistumsleitungen oder die Bischöfe sozusagen diejenigen, die den Wandel von oben initiieren und die Gläubigen sind diejenigen, die eigentlich lieber hätten, dass es so bliebe, wie es ist, weil sie seit 50 Jahren dort leben, weil sie in dieser Pfarrkirche getauft sind und. Und das sind also die Personen, die in den Bistümern das managen müssen, sind mit einem hohen Konfliktpotenzial konfrontiert.
Wir haben jetzt gerade in dieser Woche und auch in der vergangenen Woche viel über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geredet. Anlass war die Kinderschutzkonferenz in Rom. Inwiefern denken Sie, ist angesichts der aktuellen Krise ein Wandel in der katholischen Kirche möglich?
Also die katholische Kirche ist im Prinzip schon wandelbar. Was wir allerdings auch feststellen, ist, dass im Moment die Beharrungskräfte so stark sind, dass der Wandel doch sehr stark in den Hintergrund tritt. Und die Beharrungskräfte hängen natürlich damit zusammen, das ist ja in den Diskussionen dieser Tage auch immer deutlich worden, dass der Schutzinstinkt oder das Bemühen, die Kirche als Institution zu schützen, mindestens im Moment noch über die Veränderung gestellt wird.
Das war die katholische Theologin Judith Könemann, Professorin an der Universität Münster. Dort findet zurzeit ein Kongress zum Wandel in Judentum, Christentum und Islam statt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.